Guten Morgen. Ja, lauter wunderbare Menschen. Ich möchte heute euch erzählen, das, was Jesus gewirkt hat in seiner großen Gnade, und zwar von einem der größten Wunder, die er vollbracht hat, als er hier auf der Erde gewandelt ist, vor seiner Kreuzigung und Auferstehung. Und es ist also ein richtiges Highlight seines Wirkens. Und wo findet man so einen Höhepunkt? Natürlich da, wo der Spannungsbogen der Geschichte seinen Höhepunkt hat, klar. Und also die Bibel für sich hat einen Spannungsbogen, jedes Buch für sich hat einen Spannungsbogen, aber auch jeder Abschnitt. Und ich will den Abschnitt betrachten, der sich ereignet unmittelbar, bevor Jesus in Jerusalem einzieht und dann seine letzte Woche anbricht. Und ich betrachte den im Evangelium von Lukas, weil der Einzige ist, der diese Geschichte überhaupt erzählt. Und das ist die Geschichte von der Begegnung mit Zachäus. Also wer die Geschichte nicht kennt, der lernt sie heute kennen. Und wer sie kennt, der fragt sich vielleicht, wo ist jetzt da das super große Wunder? Die Frage will ich gerne beantworten im Laufe der Predigt. Und ich will dazu erstmal den Kontext dieser Geschichte ein bisschen betrachten. Dann lese ich die Geschichte vor und dann will ich noch auf Details der Geschichte eingehen. Der Kontext, wie gesagt, das ist dieser Abschnitt, bevor Jesus einzieht nach Jerusalem. Also nenne ich diesen Abschnitt Reise nach Jerusalem. Das ist in Lukas 17, Vers 11 geht's los und 19, Vers 10 endet dieser Abschnitt. Und das heißt, er macht sich auf den Weg, da gibt's noch diese Begegnung mit den 10 Aussätzigen, dann erzählt er seinen Jüngern noch ein paar Gleichnisse. Er erzählt ihnen sogar, dass er sterben wird, die hören das halt nur nicht. Und dann gibt es noch die berühmte Begegnung mit den Kindern, wo er die Kinder segnet. Und dann gibt es noch zwei wichtige Begegnungen, auf die ich etwas näher eingehen möchte, weil ich glaube, die sind für das Verständnis von Zachäus sehr wichtig. Und das ist zum einen ein junger, reicher Mann, der zu Jesus kommt, unmittelbar nachdem er die Kinder gesegnet hat. Und dann kommt dieser junge, reiche Mann zu ihm und sagt oder stellt ihm diese Frage: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Also im Prinzip fragt er Jesus, was muss ich tun, um mir das ewige Leben zu verdienen? Und Jesus sagt zu ihm, sag mal, warst du gerade auf Klo oder was? Habe ich nicht gerade gesagt, also wirklich im Vers unmittelbar davor steht doch, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Das heißt doch, dass man sich das nur schenken lassen kann. Kinder verdienen sich ja nichts von ihren Eltern. Und jetzt kommst du und willst es dir da verdienen. Okay, das hat Jesus nicht gesagt, weil er ja genau wusste, er hat zugehört. Und wenn er das gehört hat und trotzdem fragt, wie kann ich es mir verdienen, dann heißt das doch, dass er von diesem Konzept, dass man sich das verdienen muss, so eingenommen ist, dass die Worte, du kannst dir das Reich Gottes nur schenken lassen, die ergeben für ihn keinen Sinn. Deswegen sind sie, das ist chinesisch für ihn. Er kann das nicht verstehen. Und deswegen muss Jesus erstmal dieses falsche Konzept, diesen falschen Glauben in seinem Herzen, dass er sich das verdienen muss, den muss er erstmal zerstören. Das ist nicht einfach. Aber Jesus hat Folgendes zu ihm gesagt. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Also im Wesentlichen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt der junge Mann, habe ich alles wunderbar gehalten seit meiner Jugend an. Und Jesus sagt, so hast du das. Wie wäre es denn, wenn du deiner Nächstenliebe dadurch Ausdruck verleihst, dass du deinen ganzen Besitz verkaufst und das Geld den Armen gibst? Und dann sagt er, also das geht jetzt ein bisschen weit. Und dann sagt die Bibel, er ging traurig weg. Das war zu viel verlangt, das konnte er nicht. Also behaupten, dass ich in der Vergangenheit meinen Nächsten super geliebt habe, ist eine Sache, aber das praktisch zu tun, das ist, geht ein bisschen weit. Und dann sagt Jesus diesen bemerkenswerten Satz. Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Das ist der gleiche Gott, sagt das, über den es heißt in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das heißt, Jesus wollte diesen reichen jungen Mann auch retten. Er hat ihn genauso lieb gehabt wie dich und mich. Und er sagt, das ist schwer. Und warum finde ich das so bemerkenswert? Weil was kann für Jesus schon schwer sein. Ich meine, der hat die ganze Welt geschaffen. Ich kann ja fragen, Jesus, kannst du das Universum und die Welt und alles, könntest du das nochmal schaffen? Und er sagt, klar, kein Problem, gib mir 6 Tage. Was ist mit übers Wasser gehen? Ach, ein Spaziergang. Aber ein großer Sturm, wir werden alle sterben. Ach, dafür stehe ich morgens nicht mal auf. Seht ihr, es ist alles kein Problem, es ist keine Schwierigkeit. Was ist damit, ein menschliches Herz zu ändern? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Es gibt eine Diagnose, die die Bibel stellt über das menschliche Herz. In Jeremia 17, Vers 9 heißt es, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar. Und das ist die Diagnose der Bibel über das menschliche Herz. Unheilbar sagt euch was, ne? Also wenn man zum Arzt geht, bekommt die Diagnose unheilbar, dann heißt das, damit müssen sie jetzt leben, das geht nicht mehr weg. Wir können auch nichts groß für sie tun, wir können ein bisschen die Symptome behandeln. Manchmal heißt unheilbar auch ein Todesurteil. Und so ist es auch mit dem menschlichen Herzen, so ist es auch mit unserem Herz. Wir können unser Herz nicht ändern. Wir können es nicht gesund machen. Denkst du, du kannst dein Herz ändern? Du kannst dein Herz nicht ändern. Und deswegen sind die Jünger dann auch so erschrocken, als sie das hören. Wie schwer kann ein Reicher in das Reich Gottes kommen? Weil es geht nicht darum, wie viel man besitzt, sondern die Tatsache, dass das Herz daran hängt. Oder umgekehrt, manchmal hängt auch irgendwas an unserem Herzen, was da nicht hingehört. Und er sagt, Jesus, das ist schwierig, das zu ändern. Und die Jünger sind ganz erschrocken und fragen, wer kann dann noch gerettet werden? Die fragen ja nicht, welcher Reiche kann dann noch gerettet werden, sondern wer überhaupt? Weil die wissen ganz genau, bei uns allen hängt das Herz irgendwo dran oder umgekehrt, irgendwas hängt an unserem Herzen. Und Jesus sagt, ganz klare Ansage, das ist absolut unmöglich. Also wir hatten gerade das Wort unheilbar, jetzt aus Jesu eigenem Mund unmöglich. Menschlich gesehen, sagt er. Menschlich gesehen, es ist absolut unmöglich. Und dann sagt er, aber bei Gott ist es möglich. Das ist eine ziemlich starke Ansage, finde ich. Aber Jesus, wie immer, lässt er seinen Worten Taten folgen. Genau wie zum Beispiel, als er gesagt hat, niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben gibt für seine Freunde, hat er auch gesagt und hat ihm auch Taten folgen lassen, auch hier. Und ich denke, dass vielleicht einige von euch jetzt schon erraten haben, warum ich die Geschichte von Zachäus als so bemerkenswert einstufe, weil in der Geschichte sich ein Herz ändert, und zwar radikal. Aber gut, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir haben ja noch eine zweite Begegnung. Unmittelbar vor der Begegnung mit Zachäus gibt es noch eine Begegnung, die ich für noch wichtiger halte für Zachäus. Diese Begegnung spielt, als Jesus gerade in die Stadt Jericho hereinkommt. Und am selben Tag, vielleicht am nächsten Tag, trifft dann Jesus Zachäus in Jericho. Und da ist ein ganz anderer Mensch, ist ein blinder, armer Bettler, heißt Bartimäus, oder Markus-Evangelium, glaube ich, sagt uns seinen Namen. Und er merkt, er sitzt da am Wegesrand und er merkt, irgendwie ist hier eine aufgeladene Atmosphäre. Er hört ganz viele fremde Stimmen und ganz viel durcheinander und merkt, das ist mehr als sonst. Und dann packt er sich ein, der an ihm vorbeigeht, so hängt sich ran und sagt so, hey, sag mir mal, was ist hier los? Und er sagt, Mann, das ist dieser Jesus, der vorbeigeht, lass mich. Schüttelt ihn ab und ich kann mir vorstellen, wie das Adrenalin durch seinen Körper geschossen ist. Und er sagt, Jesus, ich habe von diesem Mann schon mal was gehört. Und er schreit so aus ganzer Kehle, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er schreit und schreit. Und Jesus, die Bibel sagt es, Jesus bleibt stehen und dreht sich um, ruft ihn her und fragt, stellt diese interessante Frage. Was willst du? Und der Bettler sagt, Herr, ich will sehen können. Und er sagt, und Jesus sagt zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und dann heißt es, und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Und dieser letzte Vers ist der Grund, warum ich diese Geschichte hier an der Stelle erzähle, warum die mir so wichtig ist für Zachäus, weil das ganze Volk gab Gott Lob, das hat sich ereignet, als er nach Jericho reinkommt, das war die Nachricht des Tages, das hat sich rumgesprochen. Und das heißt, wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass Zachäus diese Geschichte kannte. Das heißt, als Zachäus Jesus begegnete, war er unter dem Eindruck dieser Geschichte. Vielleicht kannte er auch die Geschichte von dem reichen Jüngling. Das glaube ich, bin ich mir aber nicht sicher. Aber mit Sicherheit kannte er die Geschichte und das finde ich auch wichtiger, weil ich glaube, Zachäus konnte sich mit diesem armen Bettler mehr identifizieren als mit dem reichen Jüngling. Bisschen komisch vielleicht, weil die hat ja mit dem reichen Jüngling was gemeint, nämlich den Reichtum. Zachäus war reich, sagt die Bibel. Aber mit dem armen Bettler hatte er eine viel tiefere Gemeinsamkeit und das war die Einsamkeit. Denn der arme Bettler war allein, er war blind, er war ein Bettler und arm und er hatte wahrscheinlich keine Freunde. Also war eigentlich ein Ausgestoßener und ebenso Zachäus. Denn die Bibel sagt, Zachäus war ein Zöllner, sogar ein Oberzöllner. Und zu der Zeit war es so, dass das Land war beherrscht von den Römern und die verpachteten das Recht, die Zölle einzunehmen für einen Festpreis, meistens so für 5 Jahre. Wenn man sich das gekauft hat, hat man ein Interesse daran gehabt, möglichst viel einzunehmen, um ein gutes Geschäft zu machen. Und aus Sicht der einfachen Bevölkerung war ein Zöllner jemand, der mit dem Feind zusammenarbeitete und sich dabei auch noch selber die eigenen Taschen vollstopfte. Also der dem Feind half, das Volk auszupressen und sich dabei selber bereicherte. Also diese Menschen waren richtig gehasst. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Zachäus halt ein einsamer Mensch war und sich gut identifizieren konnte mit dem Anliegen von dem blinden Bettler. Und er hat ja auch die Geschichten gehört von Jesus. Das war eine Geschichte jetzt gerade, dass da ein Mann ist, der sich erbarmt über einen blinden Bettler. Da ist jemand, der sich erbarmt über einen Menschen, der allen anderen Menschen egal ist. Und damit konnte Zachäus sich identifizieren. Er hat auch gehört, was über Jesus gesagt wurde, an mehreren Stellen, auch im Lukas-Evangelium. Ein Titel, mit dem seine Feinde ihn immer gerne betitelt haben, haben gesagt, das ist Jesus, ein Freund der Sünder und Zöllner. Und in Zachäus' Herz, kann ich mir vorstellen, geht es so, Freund der Sünder und Zöllner. Und das ist so ein Gedanke, den man kaum zulassen kann. So, ich kann das doch nicht mal wagen zu träumen. Aber er wollte zumindest Jesus sehen. Ich denke, es wird Zeit, dass ich euch die Geschichte mal vorlese. Zachäus 19, Vers 1 bis 10. Zachäus 19, ja genau, Lukas. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sah. Denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf. Und er blickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vielfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn ich das lese, dann habe ich immer so einen Gedanken. Ich denke mir, einer mehr. Jesus hat einen mehr gerettet, hat eine Gelegenheit gehabt, einen mehr zu retten und er hat die Gelegenheit genutzt. Aber ich will die Geschichte nochmal von vorne aufarbeiten. Dass es in Jericho spielt und dass Zachäus Zöllner war und reich, habe ich ja schon erläutert. Und dann heißt es in Vers 3, und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und das finde ich eine interessante Formulierung. Ich habe mal nachgeschaut in meiner Studienbibel. Ich kann ja immer noch kein Griechisch, aber ich habe eine gute Hilfe hier. Habe ich nachgeschaut, das Wort suchte steht da in der Zeitform Imperfekt. Das bedeutet, also Imperfekt ist eine Zeitform, die wird benutzt, wenn es sich um eine andauernde Handlung handelt. Also man kann übersetzen, er suchte und suchte und suchte. Das bedeutet, die Suche war ohne Erfolg, weil wenn man gefunden hat, hört man auf zu suchen. Das sagt uns allein schon die Zeitform, die Geschichte sagt es auch. Und interessant ist, das Wort suchen taucht noch ein zweites Mal auf in der Geschichte, im letzten Vers nämlich. Diesmal ist Jesus der Suchende, der sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diesmal steht das Wort suchen in einer anderen Zeitform, im Infinitiv Aorist. Die benutzt man, wenn es sich um eine einmalige punktuelle Handlung handelt, also eine Handlung, die abgeschlossen ist. Das heißt, Jesu Suche war von Erfolg gekrönt. Zachäus hat Jesus gesucht, aber nicht gefunden. Jesus ist der, der ihn gefunden hat. Genauso ist es auch bei uns, genauso ist es bei mir. Jesus hat mich gefunden. Vielleicht habe ich ihn gesucht, aber gefunden hat er mich. Und als er Zachäus gefunden hatte, da stellt er ihm leider nicht dieselbe Frage, die er Bartimäus gestellt hat. Was willst du? Weil ich glaube, die Antwort wäre sehr spannend gewesen. Ja, wir wissen ja, dass er halt Zachäus gesucht hat. Das wäre ja die Antwort gewesen. Ich will dich sehen, darum bin ich hier. Ich will dich sehen. Aber ich glaube, da hängt noch mehr dran, als nur ich will dich sehen. Da hängt noch so ein tiefer, verborgener Wunsch dran. So dieses, ich habe gehört über dich, dass du dich erbarmst über Menschen, die allen anderen egal sind. Und ich habe gehört, dass man über dich sagt, dein Freund, der Zöllner und Sünder. Und ich glaube, Zachäus hätte sich im Leben nicht getraut, diese Bitte auszusprechen. Also hat Jesus die Frage auch gar nicht gestellt. Aber er hat ihm seine Freundschaft trotzdem zuteil werden lassen. Er hat trotzdem ihm seine Freundschaft angeboten. Und die Erfahrung der Freundschaft Jesu, der Freundlichkeit und die Erfahrung der Güte Jesu hat in Zachäus das bewirkt, was die Güte Gottes nun mal so bewirkt. In Römer 2, Vers 4 lesen wir, es ist die Güte des Herrn, die uns zur Umkehr treibt. Es ist die Güte des Herrn, die in uns Buße bewirkt. Buße heißt nichts anderes, als dass das Herz sich ändert. Die Güte des Herrn bewirkt, dass das Herz sich ändert und an der Stelle hat sie genau das bewirkt. Zachäus hat die Güte erfahren und dann hat er sein Herz geändert daraufhin, dass diese Güte hat das bewirkt. Übrigens hat sich an der Stelle eine Prophezeiung erfüllt, die im Alten Testament häufiger steht, unter anderem in Hesekiel 36, Vers 26, da sagt Gott, ich werde euch ein neues Herz geben. Sagt, das sei es auch unheilbar krank, ich werde euch ein neues Herz geben. An der Stelle hat es sich für Zachäus erfüllt. Das halte ich für ein riesiges Wunder. Ich halte das für ein herausstechendes Highlight, so wenn ich das Lukas-Evangelium lese, wo ich denke, da hat sich ein Herz geändert, ich kann das nicht fassen. Und wie hat es sich geändert? Durch die Erfahrung der Güte Gottes. Und interessant ist, auf welche Weise Zachäus Jesu Güte erfahren hat. Denn Jesus kommt zu ihm und sagt, Zachäus, heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und ich denke mir, was für eine merkwürdige Formulierung. Ich hätte doch eher gesagt, ich würde gerne heute bei dir zu Gast sein. Aber er sagt, heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und ich denke, es gibt zwei Gründe, so eine Formulierung zu benutzen. Und ich glaube, beide spielen eine wichtige Rolle. Die erste ist, es handelt sich um einen göttlichen Auftrag. Jesus hat gesagt im Johannesevangelium, der Sohn tut nichts von sich aus, außer was er den Vater tun sieht. Und an anderer Stelle sagt er, niemand kann zum Vater kommen, außer der Vater zieht ihn zu sich. Und in Zachäus war der Vater bereits ganz gewaltig am Wirken, sonst wäre Zachäus gar nicht auf diesen Baum geklettert. Und Jesus sieht das und denkt, wow, mein Vater ist da am Wirken, ich muss mich daran beteiligen und ich muss jetzt mich da einklinken bei dem, was Gott bereits tut. Und der zweite Grund, warum er diese Formulierung benutzt, ist, denke ich, weil es ein richtiges Herzensanliegen ist. Das ist nicht, es ist jetzt meine Pflicht oder ich würde gern, sondern ich muss, so, das liegt mir so auf dem Herzen. Und an der Stelle irgendwie merkt Zachäus, aus einem unerfindlichen Grund hat der Typ mich gern. Und diese Erfahrung bewirkt in ihm diese Buße, bewirkt diese Herzensänderung. Und das kann ich jetzt ja gerne behaupten, aber wir können natürlich nicht ins Herz sehen und sehen, dass sich da was verändert. Was wir sehen können, ist die Frucht der Buße, also die Auswirkungen. Das ist zum Ersten sein Verhalten, denn unser Verhalten folgt immer unseren Glaubenssätzen. Unsere Glaubenssätze sind in unserem Herzen. Wenn die sich ändern, ändert sich auch unser Verhalten. Und bei Zachäus hat sich das Verhalten ganz dramatisch geändert. Er war ja vorher ein Zöllner, der die Leute über den Tisch gezogen hat, der sich da bereichert hat. Und jetzt verschenkt er auf einmal sein ganzes Geld. Also er steht da und sagt, die Hälfte gebe ich sowieso schon mal her und jeden, den ich betrogen habe, will ich vierfach erstatten. Und ich habe mich als Kind schon gefragt, Moment, wenn du die Hälfte hergibst und dann willst du noch jeden, den du betrogen hast, vielfach erstatten. Und wir gehen davon aus, dass dein Reichtum im Wesentlichen auf Betrug aufgebaut ist. Dann bleibt da nicht mehr viel übrig nach der Nummer. Und heute bin ich mehr als je davon überzeugt, dass Zachäus wirklich pleite war nach dieser Aktion. Dass er wirklich sein ganzes Geld hergegeben hat. Das hat genau das getan hat, was dem reichen Jüngling unmöglich war. Das ist das erste Anzeichen, die erste Frucht der Buße. Und die zweite ist, die finden wir in Vers 6. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Das ist eine zweite Frucht, zweites Anzeichen dafür, dass das Herz sich geändert hat. Denn unsere Emotionen, genau wie unser Verhalten, folgen auch unseren Glaubenssätzen. Manche sagen ja, für seine Emotionen kann man nichts. Das ist natürlich Unsinn. Die Emotionen folgen den Glaubenssätzen. Einfaches Beispiel. Stellt euch zwei Männer vor, die ein Fußballspiel gucken. Es fällt ein Tor. Der eine freut sich, der andere ärgert sich. Ja? Gleiches Ereignis, zwei völlig verschiedene Emotionen. Weil der eine hat sein Herz an die eine Mannschaft gehängt und der andere an die andere. Unsere Emotionen offenbaren nicht, was um uns herum passiert. Die offenbaren, was in unserem Herzen für Glaubenssätze sind. Und jetzt ist er mit Freuden erfüllt, interessanterweise, während alle um ihn herum murrten. Das heißt ja gleich im nächsten Vers. Und als sie es sahen, also die drumherum, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Also wieder typisch Jesus, Freund der Zöllner und Sünder. Und die haben nicht erkannt, dass er auch ihr Freund sein wollte. Aber Zachäus hat das erkannt. Und deswegen ist in Zachäus Buße geschehen. Und diese Freude, die hat, ist wieder das genaue Gegenteil von dem, was der reiche Jüngling erlebt hat. Über den heißt es, er ging traurig weg. Der eine nahm ihn auf mit Freuden und der andere ging traurig weg. Da ist natürlich die Frage, wie kann es sein, dass es zu zwei so unterschiedlichen Resultaten kommt, wo sie doch demselben Jesus begegnet sind? Der eine hat Freude, der andere Traurigkeit. Aber es war derselbe Jesus. Ist es, weil Zachäus im Gegensatz zum reichen Jüngling tatsächlich sein Geld verschenkt hat? Ja, das kann nicht sein. Denn das ist ja erst danach passiert. Seht ihr, wir Physiker haben eine wichtige Grundregel. Die lautet, erst die Ursache, dann die Wirkung. Und da sind wir auch pingelig. Also wenn jemand das vertauschen will und mir jetzt sagen will, Zachäus hatte Freude, weil er sein Geld hergeschenkt hat, da sage ich, das kann nicht sein. Falsche Reihenfolge. Ich habe ja schon gesagt, dass sowohl das Geld hergeben als auch die Freude sind beides Früchte der Buße. Ist natürlich die Frage, warum ist Buße in Zachäus Herz geschehen und nicht in dem vom reichen Jüngling? Ich glaube, man bekommt die Antwort, wenn man die Frage, die Jesus dem Bartimäus gestellt hat, mal allen drei stellt. Die hat er zwar nur Bartimäus gestellt, aber auch die anderen geben uns eine Antwort. Die Geschichte gibt uns eine Antwort auf die Frage. Und zwar die Frage, was willst du? Der reiche Jüngling, der wollte Lohn. Der wollte eine Belohnung. Was muss ich tun, um mir das zu verdienen? Bartimäus, der wollte Erbarmen. Das genaue Gegenteil. Und auf Grundlage dieses Erbarmens wollte er sehen. Und Zachäus wollte Jesus sehen. Ein großartiger Wunsch. Und Gott hat ihm diesen Wunsch erfüllt. Hat ihm eine Begegnung geschenkt mit Jesus. Und mit dieser Begegnung hat er ihm noch viel mehr geschenkt, als was Zachäus überhaupt sich hätte erträumen können. Er hat ihm Herzensveränderung geschenkt durch die Begegnung mit Jesus. Er hat ihn so erfüllt mit Freude, dass er so reich wurde innerlich, dass er in der Lage war, äußerlich loszulassen, das, woran er bisher festgehalten hat. Und derselbe Gott, der das für Zachäus getan hat, ist heute noch genauso mächtig, in unseren Herzen zu wirken. Wir können unser Herz nicht selber ändern, auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Mein Bruder hat das als Kind mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Er war so 5 Jahre alt oder so. Und wir waren 5 Jungs in der Familie. Und ihr wisst ja, die Kinder teilen sich so ein bisschen die Aufgaben ganz gerne. Und er hat halt die Aufgabe übernommen, meinen Eltern möglichst viele Sorgen zu bereiten. Und mein Vater hat ihn mal darauf angesprochen, so in seiner Verzweiflung. Und dann hat er diesen Satz gesagt. Papa, ich möchte lieb sein. Aber das ist so schwer. Man kann doch so einem Kind nicht böse sein, wenn es sowas sagt. Und man kann auch sogar drüber lachen, aber das Problem ist, es wird ja nicht besser, wenn man älter wird. Es wird eher schwieriger. Und er merkt, dass mein Herz, soweit ich sehen kann, sind da Sachen, die da nicht in Ordnung sind. Und dann hören wir diese Aussage, das Herz ist unheilbar und es ist unmöglich, das selber zu ändern. Aber wir haben auch das Versprechen von Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, was für uns unmöglich ist, das kann Gott tun. Und er hat es bei Zachäus unter Beweis gestellt. Und er kann es auch heute noch tun. Ich möchte euch zum Abschluss einen Vers mitgeben, der den Kerngedanken der Predigt, finde ich, sehr schön auf den Punkt bringt. Also den Kerngedanken, nämlich, dass Gott Herzen verändern kann. Und wenn ihr einen Vers lernen wollt, mitnehmen wollt, dann soll es bitte dieser sein. Er steht im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 20. Ich muss mich kurz sortieren. Genau. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der über alles, also gemeint ist Gott, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Der Satz geht noch weiter, der Vers endet hier. Das ist ein bisschen komplex, deswegen will ich den Vers in 7 Schritten aufbauen. Im Kern des Verses steht, Gott vermag zu tun. Da habe ich wieder mal nachgeschaut, in welcher Zeitform das steht, und das Vermag steht im Partizip Präsens, das ist also eine andauernde Handlung, während das zu tun wieder Infinitiv Aorist ist, also wieder eine punktuelle Handlung. Das heißt, man kann übersetzen, dieses Vermag ist ständig, er ist ständig in der Lage, und zu tun heißt, er tut es und bringt es auch zum Abschluss. Das ist eine punktuelle Handlung. Das heißt, man kann übersetzen, Gott ist jederzeit in der Lage, eine Sache anzufangen und zum Abschluss zu bringen, beziehungsweise zu erfüllen. Das ist natürlich die Frage, was für eine Sache? Da haben wir den zweiten Baustein des Satzes, was wir erbitten. Also kann man übersetzen, Gott ist jederzeit in der Lage zu erfüllen, was wir erbitten. So, wenn der Satz jetzt so in der Bibel stehen würde, dann würde ich jedem wärmstens empfehlen, diesen Satz zu verinnerlichen und auswendig zu lernen und sich zu Herzen zu nehmen. Aber es geht ja noch weiter. Drittens, was wir erbitten oder erdenken. Viele Bitten bleiben ja unausgesprochen, so wie bei Zachäus. Die Bitte, ich will dich sehen oder ich möchte gern dein Freund sein, die hat er gar nicht ausgesprochen. Das hat er sich ja nicht getraut. Und trotzdem hat Gott diese Bitte erfüllt. Also, Gott ist jederzeit in der Lage zu erfüllen, was wir erbitten oder erdenken. Also, wenn der Satz so in der Bibel stehen würde, würde ich euch sehr empfehlen, den sich zu Herzen zu nehmen. Aber es geht ja noch weiter. Viertens, über alles hinaus. Ich stelle mir das so vor. Wir haben ja viele Wünsche, oder andersrum, von allen Wünschen, die man sich überhaupt vorstellen kann, von allen guten Wünschen, die in einem menschlichen Herzen aufkommen können, kommen uns ja nur die wenigsten. So ein Teil davon kommt uns, und von allem, was wir uns wünschen, sprechen wir auch nur einen ganz kleinen Teil aus. Das heißt, das ist nur eine kleine Teilmenge von allen möglichen Wünschen, die man haben kann. Und die Bibel sagt, über alles hinaus. Das heißt, er füllt diesen ganzen Raum aus mit seiner Kraft. Und ich möchte das mal nennen, den Raum der Möglichkeiten, also den Raum aller möglichen guten Wünsche. Füllt er komplett aus. Also Gott ist jederzeit in der Lage zu erfüllen, was wir erbitten oder erdenken. Und darüber hinaus auch alles, was uns nie in den Sinn gekommen ist. Also alles, was man sich nur vorstellen kann, aber nur wir gerade uns das noch nicht vorgestellt haben. Und dann heißt es fünftens, über die Maßen. Und das ist ein sau cooles Wort. Also es sind 3 Worte im Deutschen, aber im Griechischen ist es nur ein Wort. Und das möchte ich euch wirklich gerne mal vorlesen, die Übersetzung dazu. Über die Maßen. Hyper ek perissou. Über die Maßen mehr. Aus jedem Rahmen fallend. Ganz besonders. Die Bedeutung dieses Wortes ist nicht voll im Deutschen wiederzugeben, da es eine dreifache Steigerung von perissos ist, welches für sich schon ein Übermaß oder einen Überfluss ausdrückt. So meint hyper ek perissou als Adverb, dass etwas auf unaussprechlich große Weise und in unmessbarer Fülle geschieht. Und mir gefällt am besten die Übersetzung aus jedem Rahmen fallend oder den Rahmen sprengend. Ich habe gerade gesagt, diesen ganzen Raum der Möglichkeiten, All das füllt Gottes Kraft aus und dann sprengt es noch den Rahmen davon. Es geht also noch darüber hinaus, noch weit über unsere Vorstellungskraft. Und als wäre das nicht genug, kommt dann noch als sechstes ein Wort: mehr. Also, Gott, kann es da noch mehr geben? Ja, da gibt es noch mehr. Bei Gott gibt es immer mehr. Also heißt der Satz: Gott ist jederzeit in der Lage zu erfüllen, was wir erbitten oder erdenken. Und darüber hinaus auch alles, was uns noch nie in den Sinn gekommen ist. Und auch alles, was uns gar nicht in den Sinn kommen kann, weil es zu unfassbar groß ist. Und noch mehr. Seid ihr noch dabei? Oder sagt ihr schon, also wenn Gottes Kraft sowieso meine Vorstellungskraft übersteigt, warum soll ich dann versuchen, mir es vorzustellen? Also das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte sie nur ein bisschen umformulieren. Wenn Gottes Kraft meine Vorstellung sowieso übersteigt, warum soll ich dann versuchen, mir irgendeine Beschränkung dieser Kraft vorzustellen? Gute Frage. Und dann kommt noch der letzte, siebte Baustein. Dann ist der Satz komplett. Nach der Kraft, die in uns wirkt. Also was muss das für eine Kraft sein? So unfassbar groß. Wir Physiker, wir kennen nur vier Kräfte. Alle Kräfte, die euch so einfallen mögen, sind eigentlich immer nur Formen von diesen vier Kräften. Also starke Wechselwirkung, schwache Wechselwirkung, Gravitationskraft, elektromagnetische Kraft. Und die unterscheiden sich in ihrer Stärke, in ihrer Reichweite. Zum Beispiel die starke Wechselwirkung ist eine sehr, sehr starke Kraft, aber eine ganz kurze Reichweite, die wirkt nur innerhalb eines Atomkerns. Die Gravitation ist das genaue Gegenteil. Sehr schwache Kraft, aber unglaublich lange Reichweite. Die wirkt durchs ganze Universum, wirkt die Gravitationskraft hindurch. Und doch ist dieser Kraft und allen anderen eine Grenze gesetzt, wo sie nicht drüber hinaus können, wo sie einfach abgeschirmt werden. Und das ist der Tod. Wir können nicht einen riesigen Magneten irgendwie aufstellen und jemanden aus dem Tod zurückziehen. Jede Kraft wird da einfach kraftlos. Also was ist das für eine Kraft, die bis in den Tod hineingewirkt hat und Jesus wieder zurückgeholt hat? Das ist der Heilige Geist und ich möchte es an dieser Stelle nennen, die Auferstehungskraft. Und die Bibel sagt in Römer 8, Vers 11, dass dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten geholt hat, auch in uns wirkt. Das ist nicht Heiliger Geist Beta-Version und auch keine Kinderportion, sondern es ist derselbe Heilige Geist, dieselbe Kraft. Und genau das sagt auch hier unser Text. Nach der Kraft, die in uns wirkt, in unseren Herzen. Das ist der Lieblingsort für den Heiligen Geist, wo er wirken möchte. Übrigens unser Herz auch genau wie der Tod ein Ort, wo alle anderen Kräfte versagen. Aber Gottes Kraft versagt da nicht, sondern sie ist da fähig, Veränderungen zu bewirken. Vorausgesetzt natürlich, dass wir ihm unser Herz öffnen, denn wir haben die Freiheit, Nein zu sagen. Das ist unser Herz, wir können ihn aufsperren. Wie öffnen wir unser Herz? Nun, wie hat Zachäus sein Herz geöffnet? Zachäus wollte ja nur Jesus sehen. Das war alles. Ich will dich sehen. Und dieser Wunsch, ich will dich sehen, hat auch gleichzeitig sein Herz geöffnet. Ich will euch zum Abschluss den Vers noch einmal in der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Und ich hänge auch noch Vers 21 ran, weil folgerichtig, weil die Kraft, die in uns wirkt, dadurch in uns wirkt, dass wir unseren Blick auf Jesus richten und ihm damit unser Herz öffnen. Folgerichtig fährt Paulus im nächsten Vers fort, wieder den Blick auf Jesus zu lenken. Also es endet alles damit und beginnt damit, dass man auf Jesus schaut. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen, mehr als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, nach dieser Predigt gibt es eigentlich nur eine Frage, die ich für wichtig halte. Und die heißt: Haben wir nicht einen großartigen Gott? Ich möchte euch eine Minute alleine lassen, wenn ihr Gott etwas sagen wollt oder danken wollt oder halt mit euren Herzen euren Blick auf Gott richten wollt oder vielleicht auch einfach nur zuhören wollt. Und anschließend werde ich den Segen sprechen. Der Herr ist nah. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen.